Vielen Dank, Emma. Herzlich willkommen zu unserer Telefonkonferenz inklusive Webcast. Wir freuen uns, dass Sie sich eingewählt haben und hoffen, dass es Ihnen in diesen Zeiten gut geht. Unser Finanzvorstand, Herr Dr. Querner, wird Sie gleich mit dem Ergebnis des ersten Quartals der Talanx-Gruppe informieren, wird Sie darüber informieren und Ihnen danach für Fragen zur Verfügung stehen. Die Unterlagen müssten Ihnen ja vorliegen. Die haben wir um 7:30 Uhr verschickt und die Präsentation können Sie gleich verfolgen im Webcast oder natürlich auf unserer Webseite sich anschauen. Herr Dr. Querner, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen an Sie alle. Wir leben in spannenden Zeiten und gut, das erste Quartal Bottomline in der Tagesgeschehen, das hatten wir ja schon vor einiger Zeit veröffentlicht und heute ist der Zeitpunkt jetzt etwas detaillierter in die Ergebnisse des ersten Quartals zu schauen. Die 223 Millionen Euro Nettogewinn nach Steuern sind im Ergebnis fast auf Vorjahresniveau. Insofern kann man sagen, dass wir doch sehr stabil das erste Quartal 2020 hinter uns gelassen haben. Wenn man ins Detail reinschaut, hat natürlich auch bei uns Corona in verschiedenen Aspekten Spuren hinterlassen. Aber lassen Sie mich der Reihe nach von oben der G&V nach unten voranschreiten. Wir sind gewachsen mit 6,4%. Im Saldo haben die Währungen diesmal keine Rolle gespielt. Ich betone im Saldo, weil das zwischen den US-Dollar-Entwicklungen und den Entwicklungen, insbesondere in den Emerging Markets, auch sehr unterschiedlich war, aber dazu nachher mehr. Was hat Corona für uns bedeutet? Wir haben Corona zunächst schadenseitig verarbeitet mit 313 Millionen Euro. Corona ist auch ein Großschaden, damit fließt ja unser Großschadenbudget ein, wobei wir immer, das wissen Sie, dann, wenn der tatsächlich beobachtete Großschadenanfall höher ist als das zeitanteilig zu erwarten, dann buchen wir natürlich konservativ den höheren. Das haben wir auch dieses Jahr gemacht, wegen Coronas, weil wegen Coronas die Großschadenbelastung im ersten Quartal 163 Millionen höher war als das zeitanteilige Großschadenbudget. Wir hatten weiterhin zu verarbeiten 60 Millionen Euro auf unsere Kapitalanlagen, die mutmaßlich durch Corona verursacht waren, und wir hatten einen kleineren Posten eines Bestandswertes in der Lebensversicherung, der wegen der unvorteilhaften Wertentwicklung der Aktien, die diesem Portfolio zugrunde liegen, mit 7 Millionen Euro wertberichtigt werden musste. Nach Steuern, nach Minderheiten, nach Beteiligung der Versicherungsnehmer ist der gesamthafte Einfluss von Corona auf unsere G&V des ersten Quartals 133 Millionen Euro. Die entstanden fairerweise diesmal auch glückliche Einzelumstände in der Kapitalanlage und andere kleinere positive Aspekte, auf die ich im Detail kommen werde, gegenüber. Im Endergebnis haben wir 223 Millionen Euro erwirtschaftet, fast auf Vorjahresniveau, und haben doch einen nennenswerten Teil dessen, was wir wahrscheinlich für das Jahr dann irgendwann erwarten werden, von Corona schon im ersten Quartal verarbeiten können. Corona bleibt aber eine große Unbekannte hinsichtlich der versicherungstechnischen Belastung wie auch der zukünftigen Belastungen auf der Kapitalanlage. Deswegen haben wir unsere Guidance für das Jahr zurückgezogen. Die Solvenzquote stellt sich nach dem ersten Quartal, nach den allerletzten Abschätzungen, sehr robust dar. Da werden wir in der oberen Hälfte unserer Zielbandbreite landen. Auf Seite 4 nun ein Blick in die G&V etwas detaillierter. Über die Entwicklung der Beitragseinnahmen hatte ich schon berichtet, dass das Net Underwriting Result belastet ist durch Corona, ist offensichtlich. Das sehen Sie hier. Wobei man sagen muss, dass die Combined Ratio mit 99,8% immer noch unter 100% des Konzerns ist. Das betrachten wir als doch großen Erfolg, auch als Ausdruck des Umstandes, dass das darunterliegende Geschäft in den einzelnen Geschäftsbereichen Industrie, Talanx Deutschland, Rückversicherung der internationalen ausgesprochen gut läuft, was die technische Qualität angeht. Net Investment Income etwas belastet. Auch das, ich hatte es erwähnt, Corona bedingt. Wenn Sie jetzt auf der Seite 5 gehen, ist das Ergebnis vor Steuern und Zinsen und Minderheiten, wie auch der korrespondierende Effekt auf den Gewinn nach Steuern und Minderheiten etwas deutlicher aufgerissen. Sie sehen ganz recht, ich fange jetzt mal sozusagen von hinten an, den berichteten Gewinn von 223 Millionen Euro, der korrespondiert mit einem berichteten EBIT von 559 Millionen Euro. Wenn man sagt, was wäre denn eigentlich ohne Sondereffekte geschehen? Das ist immer etwas schwierig zu beantworten, denn was ist ein Sondereffekt in der Versicherung, da wir es ja mit Wahrscheinlichkeiten hier und unsicheren Ereignissen zu tun haben, nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, in diesem Jahr sind wir da relativ sicher. Ohne Sondereffekte hätten wir ein EBIT von 656 Millionen Euro gesehen und ein Nachsteuerergebnis von 280. Was sind nun die Sondereffekte? Da ist zunächst der Corona-Komplex. Da sind die 313 Millionen Schäden, die wir verarbeitet haben, von denen ein Bruchteil bis jetzt angemeldet wurde. Ein Teil davon konnte aufgefangen werden durch ein anderweitig nicht ausgenutztes Großschadenbudget. Die Differenz der beiden Größen sind die 163 Millionen Euro, von denen ich eingangs sprach. Dann die Belastung des Kapitalanlageergebnisses und die PVFP-Belastung in Leben. Das heißt, nach Corona hätten wir ein EBIT von 426 Millionen Euro erwirtschaftet. Auf der anderen Seite stehen dann höhere Realisate auf der Kapitalanlage. Das betrifft insbesondere die Rückversicherung und verschiedene kleinere Effekte, die wir im Saldo mit 7 Millionen Euro beziffern konnten. Und dieser Swing ergibt dann das reportete Ergebnis. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass wir ohne Corona ein wirklich sehr gutes Quartal gesehen hätten. Und das ist Ausdruck der operativen Leistungsfähigkeit dieses Konzerns. Dieses gute Ausgangsergebnis hat es uns ermöglicht, die doch sehr hohen Belastungen von Corona, die wir im ersten Jahr schon bei uns gebucht haben, so verarbeiten zu können, dass fast ein normales Quartal übrig geblieben ist. Das ist ausgesprochen erfreulich und ein Zeichen von Stärke. Sie sehen diesen Effekt, diese Schaukel des Wasserfalldiagramms, der ist aufgerissen auf die einzelnen Geschäftsbereiche. Da sehen Sie, dass interessanterweise der Bereich, der am wenigsten in der IFRS-Rechnung durch Corona belastet wurde, tatsächlich Retail Deutschland Leben war. Das sind die 7 Millionen Vorsteuern, 5 Millionen Nachsteuern. Die Industrieversicherung ist auf der Technik wie auf der Nicht-Technik belastet worden. Das sehen Sie in der ersten Spalte. Retail Deutschland, darauf werde ich noch genauer eingehen, hatte insbesondere die Vorsorge für Betriebsschließungslasten zu tragen, während das in der Nicht-Technik im Schadenunfallversicherungsbereich eher ein kleinerer Betrag war. Der Retail International, also das Privatkundengeschäft von Herrn Vorkammer, eine sehr vorsorgliche Zurückstellung von 20 Millionen Euro, die im Moment einen sehr abstrakten Charakter hat. Und Rückversicherung ist ja gestern ausführlich thematisiert worden, 220 Millionen Euro, die zu einem nennenswerten Teil durch das sonst unausgenutzte Großschadenbudget des ersten Quartals aufgefangen werden konnte und kleinere Belastungen in der Nichtversicherungstechnik. Sie wissen, dass die Talanx AG inzwischen auch hausinterner Rückversicherer ist. Insofern ist es kein Wunder, dass wir auch hier Belastungen schon buchhalterisch eingestellt haben. 8 Millionen Euro. Lassen wir jetzt auf Seite 7 kommen. Das Bild, das Sie kennen, die Zergliederung unseres Großschadenbudgets und die Nutzung des Großschadenbudgets ohne Corona. Das ist die Summen über der doppelt unterstrichenen Corona-Losses-Zeile. Sehen Sie, das erste Quartal relativ großschadenarm war. Das führt dazu, dass wir halt ohne Corona auch unausgelastete Großschadenbudgets des ersten Quartals hatten. Dann kommt Corona hinzu. Corona an sich hat 5,9% Combined Ratio Effekt gehabt, bezogen auf die Nettoprämien. berücksichtigt man, dass davon natürlich ein Teil aufgefangen wurde gegen das ohnehin zu buchende, ansonsten unausgenutzte Großschadenbudget, ist die Nettobelastung, diese Energie und vorsehen im ersten Quartal, dann die 163 Millionen Euro, die ich eingangs erwähnte. Das entspricht 3,1% unserer Schadenkostenquote. Seite 8, ein Bild, eine Rot-Weltkarte. Auch da sehen Sie, dass Corona halt in allen Segmenten mehr oder minder stark Spuren hinterlassen hat. Die SIF-Betrachtung, also ohne Corona, aber unter Unterstellung, dass ein unausgenutztes Schaden, ein Großschadenbudget dann vorsorglich natürlich ausreserviert wird im ersten Quartal, also unterhalb eines Jahres, wäre 96,7% gewesen. Das sehen Sie links unten, das wäre ein guter Wert gewesen, der auch unter dem Wert des Vorjahres lag. Hier auf die einzelnen Geschäftsbereiche dann im Sondert ein. Als Übergang zur Industrieversicherung vielleicht hier schon der Hinweis, dass ohne Corona wir ungefähr 100% gehabt hätten. Und Sie erinnern sich, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt eine schwarze Null, also den Schäuble der Industrieversicherung geben. Und da sind wir auf gutem Kurs. Corona ist eine Belastung, der ein typischer Großschaden ist, die regelmäßig Gegenstand unseres CCC-Vorbehalts ist. Seite 9. Die Entwicklung jetzt natürlich mit Corona, der EBIT-Beiträge der einzelnen Bereiche. Nur Retail International konnte leicht zulegen, trotz Coronas. Corporate Operations inklusive der Konsolidierung, ja auch mit 1, aber das sind eher buchhalterische Besonderheiten. Man muss sagen, dass in allen Bereichen Corona natürlich irgendwelche mehr oder minder starken Spuren gegenüber dem Vorjahresquartal hinterlassen hat. Aber, ich rufe noch mal Erinnerung, 313 Millionen Schadenbelastung, 60 Millionen Kapitalanlageergebnis, 7 Millionen PFP. Und trotzdem ist fast ein EBIT auf Vorjahresquartalniveau erreicht worden. Das ist schon beachtlich. Lassen Sie mich nun zur Industrieversicherung kommen. Dort sind wir gewachsen. Das kommt im Wesentlichen aus dem Specialty-Geschäft. Das ist eine zu erwartende Entwicklung. Die Combined Ratio ist rückläufig, sie wäre stärker rückläufig gewesen, ohne Corona, das hatte ich schon erwähnt. Das Runoff-Ergebnis in unserem Kernbereich ist wie im Vorjahr positiv. Wir hatten im Specialty-Bereich, teilweise getrieben durch buchhalterische Besonderheiten dieses Geschäftes, Vernachlaufprämien zu verarbeiten, die dann auch mit Nachlauf IBNR zu belegt sind. Da gab es auch ein bisschen Neuss und Bushfire in Australien, die Specialty-Geschäft im ersten Quartal Nachlaufbelastung belastet haben. Ansonsten, was mir wichtig ist, Corona hin oder her, wir machen weiter mit dem durch das Projekt 2020 begründeten Reprofitabilisierungsantritt in der Industrieversicherung konsequent. Und all das hinterlässt halt in der Zahl vor Corona seine erfolgreichen Spuren. Und wir bekräftigen auch, dass wir mittelfristig unsere bereits kommunizierten Combined Ratio Ziele für die mittlere und langfristige oder mittlere und mittlere Entwicklung dieses Segments beibehalten. Lassen Sie mich zu Retail Deutschland kommen. Retail Deutschland hat zunächst Prämienrückgänge. Das betrifft Leben wie Nichtleben aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich gleich kommen werde. Das operative Ergebnis ist auch rückläufig. Das wiederum hat vor allen Dingen mit Corona zu tun und schlägt auf das Net Income durch. Wenn man jetzt auf die einzelnen Segmente geht, ist das jetzt etwas deutlicher. Die Prämienannahmen Retail Deutschland Schadenunfall, das ist auf der Seite 13, 1% rückläufig. Das ist letztendlich ein Saldo zwischen rückläufigen Kraftfahrtprämien und unserer erfolgreichen Entwicklung des SME-Geschäftes und des Geschäftes mit Freiberuflern und Selbstständigen. Die Combined Ratio deutlich gestiegen. Wir haben ja mal angefangen, was sehen Sie als Combined Ratio? Ja, Sie sehen die 103,8. Dann haben wir aber gesagt, ja, was hätten Sie gesehen, wenn wir diese transitorischen Kursaufwendungen, die sich dem Ende nähern, nicht mehr hätten als Proforma-Zahl, dann wären aus den 103,8 103,4 gewesen. Das ist, dann sieht man, dass Kurs tatsächlich sich dem Ende nähert. Man darf auch sagen, ja, das ist aber enttäuschend, 103,4. Ja, das liegt in der Tat an Corona. Corona hat uns 8,9% gekostet. Das sind Betriebsschließungsversicherungen. Sie wissen, dass wir sehr frühzeitig auch im Markt uns bekannt haben, ohne Wenn und Aber, die Schäden, die wir versichert haben, dann eben auch in gewöhnter Seriosität und Verlässlichkeit zu begleichen. Das sind Betriebsschließungen im Bereich unserer SMEs. Und das, was wir hier seriöserweise zum 31.03. oder zur Aufstellung der Quartals-G&V erkennen konnten, haben wir hier mannhaft zurückgestellt. Das sind mit 29 Millionen auch der Großteil der insgesamt hier im Corona-mäßig belastenden Schäden dieses Segments von 31 Millionen Euro. Ohne diesen Sondereffekt wären wir unter 95 und damit erübrigt sich auch jeder weiterwerbliche Hinweis darauf, dass wir das Projekt Kurs sehr erfolgreich zu Ende bringen werden. Operating Result damit leicht negativ, Corona-bedingt. Retail Deutschland, rückläufige Prämieneinnahmen. Hier ist vielleicht ein Effekt, das Besondere zu berücksichtigen, dass das Bankinsurance-Geschäft natürlich darunter leidet, dass zu einer Mindernutzung von Filialen kommt. Das ist offensichtlich und damit auch das von den Banken herausgelegte Aktivgeschäft der Banken, das dann möglicherweise durch ergänzende Versicherungsprodukte angereichert wird. Rückläufig war das schlägt sich hier nieder. Und die Neigung nach Anspargeschäft war auch je nach Vertriebskanal sehr unterschiedlich. Wir haben, sieht man hier in den IFRS-Zahlen, schlägt nicht durch, aber es interessiert ja doch viele, wegen der niedrigen Zinsen dann doch wieder mehr der zeitanteiligen Zinszusatzreserve zugeführt. Das sind 129 Millionen Euro. Ist das die Steigerung jetzt misszuverstehen als irgendwie Kritik daran, dass die Korridormethode nicht funktioniert? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ohne diese Korridormethode wären die Zahlen viel größer. Aber auch mit Korridormethode sind niedrige Zinsen und führen zu höheren Belastungen durch die ZZR. Auf den PVFP-Effekt, der rechts nochmal abgebildet ist, hatte ich schon verwiesen. Wir hatten noch einen kleinen positiven Sondereffekt, der ist auch eingeflossen in die Positives, die ich am Anfang erwähnte. Durch eine buchhalterische Besonderheit konnten sich hier in Leben Deutschland 7 Millionen ungefähr einen Sonderertrag erwirtschaften. Seite 15, Retail International. Was Sie hier sehen, ist zunächst mal Besonderheit in dem Segment, nämlich ein Schrumpfen der Topline. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Grund Nummer eins, insbesondere in Lateinamerika haben sich die Wechselkurse unvorteilhaft entwickelt. Das führt dazu, dass das, was wir in Real verkaufen, der Euro halt weniger wert ist. Und die zweite Besonderheit, der zweite Treiber, sind rückläufige Lebensversicherungsgeschäfte, insbesondere in Italien und Ungarn. Im Währungskurs bereinigt wachsen wir in diesem Bereich immer noch mit 6% ungefähr, 5 oder 6%. Das ist auch etwas rückläufig, hat natürlich was mit der allgemeinen Verfassung der Märkte zu tun, aber es ist nach wie vor ein wachsendes Geschäft, wenn man die Währung und diese Besonderheit des Lebensgeschäftes in zwei Ländern ausblendet. Combined Ratio, trotz der Belastung, der vorsorglichen Belastung von Corona, bei dem wir eine vorsorgliche Sonderrückstellung in Höhe von 20 Millionen Euro gebucht haben, mit der Combined Ratio 96,6, ohne die wäre es sogar unter Vorjahresniveau. Und das Net Income hat sich sogar leicht verbessert gegen den Vorquartal. Zur Rückversicherung will ich nur kurz eingehen, das haben Sie alles in großer Ausführlichkeit gestern diskutieren können. Die Topline wächst, das Operating Result ist leicht rückläufig, das Net Income ist ungefähr auf Vorjahresniveau. Das sind alles sehr erfolgreiche Zahlen, insbesondere getrieben durch eine sehr erfreuliche Entwicklung der Nichtlebensrückversicherung. Und auch hier erinnere ich, dass das erste Quartal dadurch belastet war, dass in erheblichem Maße Corona-Vorsorge getroffen wurde. Seite 18, Net Investment Income, eine Zergliederung in die verschiedenen Teilpositionen dieser für uns sehr wichtigen G&V, des GV-Elements. Ordinary Investments, also das, was planmäßig aus den Kapitalanlagen kommt, sehr stabil. Realisate auf der einen Seite ja höher, weswegen? Einerseits wegen der höheren Realisate in der Rückversicherung, darüber ist gestern ja auch ausführlich diskutiert worden. Das diente der Reallokation des Verteilen von 1% der Assets under Management. Und dann natürlich die Realisate, die notwendig waren, um die Zinszusatzreserve zu kompensieren, die allerdings IFRS-mäßig nicht durchschlagen. Ansonsten Wertkorrekturen entweder realisiert oder nicht realisiert, die durch die G&V gehen, im Wesentlichen getrieben durch das Anschlagen des 20%igen Aktienträgers, Faustformel, wenn hinreichend lange oder hinreichend deutlich die Aktien unter den Anschaffungskosten sind, muss nach IFRS abgeschrieben werden, und zwar dauerhaft, da gibt es keinen Weg zurück. Das können Sie dann nach dem heutigen Regime nur durch Veräußerung der Aktien, wenn sie dann wieder gestiegen sind, G&V wirksam neutralisieren. Once impaired, always impaired. Bei den nicht realisierten Kursgewinnen oder Verlusten ist das anders. Das kommt und geht und kann auch durch eine Kurserholung sich auch wieder neutralisieren. Seite 19, ein kompliziertes, aber deswegen auch sehr interessantes Chart, auf das ich kurz eingehen möchte. Wenn man sich anschaut, welche Assets denn jetzt in Corona-Zeiten unter die Räder gekommen sind, die man gut beobachten kann, sollte ich besser noch dazu sagen, sind das zwei. Das sind Aktien und das sind festverzinsliche Wertpapiere, die BBB oder schlechter waren. Wir haben jetzt mal auf der einen Achse, also der X-Achse, den Anteil unserer Kapitalanlagen abgetragen, die wir in BBB oder schlechter festverzinslichen Wertpapieren investiert haben, und auf der Y-Achse den Anteil unserer Aktien an den Gesamtinvestments. Talang sehen Sie im links unteren Quadranten, also 1% Aktienquote und ungefähr 23% in BBB oder schlechter. Vergleicht man das mit unseren Peers, und zwar den Peers, die wir immer heranziehen, das ist keine Sonderauswahl, sehen wir, dass wir da deutlich konservativer unterwegs sind. Und da kann man sich überlegen, ja, was ist denn schlimmer, 1% mehr BBB oder 1% mehr Aktien? Das haben wir versucht, durch Geraden darzulegen, die man so als ISO-Risikolinien bezeichnen kann. Also wenn sich anhand dieser Gerade dort unten da bewegen, dann ist der auf der Gerade abgebildete Aufbau oder Abbau von Aktien, wird dann eben durch einen entsprechenden Abbau oder Aufbau von BBB-Papieren so kompensiert, dass per Saldo das gleiche Risiko übrig bleibt. Die Steilheit der Kurve hängt ein bisschen davon ab, welche Duration die BBB-Papiere haben. Je länger, desto risikoreicher. Und jetzt haben wir hier, das ist in der Fußnote genauer beschrieben, wie wir das gerechnet haben. Also da kann man trotzdem sehr, sehr schön sehen, dass auch unter Berücksichtigung dieses ISO-Risiko-Austausch-Verhältnisses wir keine Chance haben, mit der derzeitigen Position, wie wir am Jahresanfang gesehen haben, in einen Risikobereich zu kommen, den wir bei unseren Wettbewerbern sehen. Da sind wir einfach deutlich südwestlich. Und das ist ein Grund dafür, dass Corona und die Verwerfung im Kapitalmarkt uns nicht so stark gebeutelt haben. Low-Better-Strategie. Seite 20, Entwicklung des Eigenkapitals im ersten Quartal. Wir hatten die 223 Millionen Net Income, über die ich sprach. Den gegenüber stehen unrealisierte Wertverluste. Das sind im Wesentlichen Spread-bedingte Effekte, bei denen der Zeitwert unserer Kapitalanlagen durch höhere Spreads belastet ist, ohne dass sie G&V wirksam werden. Das führt dann zu einer leicht rückläufigen Eigenkapitalausstattung. Natürlich noch nicht berücksichtigt im ersten Quartal ist die Zahlung der Dividende. Da hoffen wir, dass die heute stattfindende Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung folgt. Und dann werden Sie den entsprechenden Effekt im zweiten Quartal sehen. Die unrealisierten Wertpositionen waren rückläufig, es waren die 656 Millionen Euro. Sie sind aber per Saldo nach wie vor sehr positiv. Das sehen Sie auf der nächsten Seite, Seite 21, übersetzt in den Anteil dieser unrealisierten Werte, die Sie nicht in der Bilanz sehen, bereinigt um Steuern, Minderheiten und die Anteile der Lebensversicherungsnehmer daran. und dividiert durch die Anzahl der Aktien, die ausstehend sind von der Talanx AG, gibt es dort einen Schattenwert, der in dem normal veröffentlichten Buchwert der Aktie gar nicht erkennbar ist, von zusätzlich 2,64 Euro. Das ist ein relativ hoher Wert, denn er ist ja deutlich höher als beispielsweise die jährliche Dividende von 1,50 Euro, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das ist wirklich ganz beachtlich. Seite 22, Solvenzverfassung. Wir werden die Quartalsendzahlen im Laufe des Mai an dieser Stelle hier veröffentlichen. Das wird auch im Internet eingestellt. Hier ist die letzte Zahl, die offiziell verfügbar ist für das Jahresende mit 211%. Und man sieht erstmal, dass die 211% in der langen Reihe betrachtet sich eingliedert in eine sehr robuste Solvenzverfassung der letzten Jahre. Das ist sehr erfreulich. Da sind auch keine großen Sprünge zu sehen. Auch das ist erfreulich. Und wir waren am Jahresende 2019 leicht oberhalb unserer Target Range. Das war sehr gut, weil das natürlich eine Position ist, bei der man dann auch ein schwieriges Quartal wie Corona sehr viel besser verarbeiten kann. Ich hatte schon bereits gesagt, wir gehen davon aus, dass wir in der oberen Hälfte unserer Target Range bei in Q1 geblieben sind. Eine letzte Seite für die Spezialisten unter Ihnen. Gibt ja zunehmend den Versuch, outside-in jede Marktinformation, die man über die gängigen Marktkanäle bekommt, zu übersetzen. Was heißt das für die mutmaßliche Solvency II-Position? Das ist auch eine sinnvolle Übung. Dazu bedient man sich bestimmter Sensitivitäten, die wir veröffentlichen. Die Sensitivitäten, die wir jetzt veröffentlicht haben auf Basis der Ergebnisse des Jahres 2019, sehen Sie auf der Seite 23. Die haben sich vorteilhaft entwickelt. Das hat eine Vielzahl von Gründen, die im Portfolio-Umbau begründet sind. Hat auch damit zu tun, dass wir die von EIOPA zugelassen und jetzt gerade Zeiten von Corona sogar auch beworbene Volatilitätsadjustment jetzt etwas feinsinniger auch über Risikobemessung im Schadenunfallversicherungsgeschäft berücksichtigt haben und eine etwas verbesserte Diversifikation. All das führt dazu, dass diese Sensitivitäten jetzt günstiger ausfallen und wahrscheinlich auch eine präzisere Abschätzung für außenstehende Beobachter ermöglichen. So, Seite 25, und damit will ich dann auch schließen, ist der Ausblick. Ja, den Ausblick haben wir zurückgezogen. Ich darf nochmal wiederholen, was unsere Gedanken waren. Das erste Quartal war an sich sehr gut, obwohl wir viel von Corona verarbeitet haben. War es immer noch ein recht gutes Ergebnis, fast auf Vorjahresniveau. Allerdings müssen wir jetzt vollkommen nüchtern einschätzen, dass unsere prognostischen Fähigkeiten hinsichtlich der Abschätzung der Corona-bedingten Effekte auf der Aktiv-Passiv-Seite oder zukünftigen Umsätze durch diese Wucht überstrapaziert wird. Und deswegen gesagt haben, da ist eine seriöse Abschätzung nicht mehr möglich. Die Gefahr, dass wir unser Ziel verfehlen, ist da. Und deswegen haben wir die Guidance zurückgezogen, obwohl Q1 an sich ein recht starkes Quartal war. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und warte jetzt auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Körner, für die Ausführungen. Emma, könnten Sie bitte die Fragerunde starten?